Ihr wisst ja, dass wir oder dass ich außerhalb der Serien immer gern mal nachschaue, was wird denn so in den Kirchen Land auf Land ab gepredigt. Und da bin ich gestern dann drauf gestoßen, dass der Predigttext für heute aus Matthäus Kapitel 5 genommen ist. Und ihr seht es hier schon, es geht um Licht und Salz zu sein. Und ich möchte den Bibeltext gern mit euch lesen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vater, und wir bitten dich jetzt, dass du dieses Wort lebendig machst für uns, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist erklärst, was du uns damit sagen möchtest und dass du uns hilfst, Herr, dass wir entsprechend handeln. Amen. Ja, der Text, den wir gerade gelesen haben, ist einer der bekannteren aus der Bibel. Man hat es vielleicht schon öfters gehört, ihr habt vermutlich auch schon Predigten darüber gehört. Ich habe nachgeguckt, ich habe, glaube ich, erst vor 2-3 Jahren über diesen Text gepredigt. Aber es ist ein zentraler Text und er passt auch so ein bisschen in unsere Predigtreihe, die wir abgeschlossen haben. Aber ich habe mir gedacht, es greift vielleicht nochmal so ein bisschen was von dem auf, was wir da gesehen haben. Bevor wir aber dazu kommen, was in dem Text eigentlich steht, da möchte ich mal ganz kurz bei euch nachfragen, so wie empfindet ihr diesen Text? Empfindet ihr diesen Text als Aufforderung oder als Druck, sage ich jetzt mal? Ich müsste eigentlich Licht sein, eigentlich müsste ich mehr leuchten, eigentlich müsste ich mehr Salz sein. Oder siehst du diesen Text als einen Zuspruch Gottes, wo er zu dir sagt, hör mal, so sehe ich dich. Ich sehe, dass du Salz bist und dass du Licht bist. Und ich glaube, in diesem Text steckt beides drin. Und deswegen wollen wir uns auch beide Seiten quasi von dieser Medaille anschauen. Diese Verse sind Zuspruch und Anspruch gleichermaßen. Aber bevor wir die Sache auch mit dem Anspruch uns genauer anschauen, bevor wir uns anschauen, was Gott hier vielleicht auch von uns möchte, da möchte ich euch mal fragen, wer von euch hat zu Hause einen Salzstreuer? Das ist jetzt nur die Frage, wer wach ist. Ich nehme an, jeder von uns hat einen Salzstreuer. Wie viele von euch haben aus dem Salzstreuer schon mal Stöhnen gehört? Okay, einer, okay. Typischerweise hören wir nicht, dass das Salz stöhnt. Oh, es ist so anstrengend. Ich muss schon wieder Salz sein. Oder hier brennen einige Lichter. Wenn ihr hier stöhnen hört, dann kommt es nicht von den Lichtern, sondern von den Leuten, die die Technik bedienen, weil die haben die letzten Tage echt Starkes geleistet. Wir haben hier umgebaut, erst abgebaut, dann wieder aufgebaut. Und ich muss sagen, wir haben echt coole Leute, die wirklich bereit sind, sich einzusetzen fürs Reich Gottes. Und vielleicht geben wir denen mal einen Applaus. So, aber das Licht an sich stöhnt nicht. Das Licht ist einfach Licht. Und deswegen lasst mich euch das mal sagen. Salz leistet nichts. Und Licht strengt sich nicht an. Überlegt ihr das gut? Salz leistet nichts, Licht strengt sich nicht an. Weißt du, was du machen musst, um Dunkelheit zu vertreiben? Du brauchst Licht, was wirklich stark ist und was ganz viel arbeitet und oder auch nicht. Wir hatten in der Corona-Zeit hier so eine Aktion, die nannte sich Rotes Licht irgendwie. Weiß ich, wer das noch kennt. Es hatte nichts mit dem Rotlichtmilieu zu tun, sondern es ging um die Geschäfte hier in Laupheim, die einfach eine schwierige Zeit hatten, weil sie keine Laufkundschaft mehr hatten und weil die Leute nicht mehr so richtig einkaufen konnten und wo einfach ganz, ganz vieles nicht so gut lief. Und wir haben uns als Gemeinde dazu entschieden, aus Solidarität einfach diese Aktion mitzumachen und unsere Räume rot zu erleuchten. Und wir haben uns dann überlegt, wie wir das machen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, die Lichter, die ihr hier, manche von euch sehen, das vielleicht im Boden versenkt sind, die jetzt momentan blau leuchten, die auf rot einzustellen. Und wir haben uns vorher überlegt, ob man das wohl von draußen überhaupt sieht. Die sind nicht besonders hell. Aber ich kann euch eins sagen, in der Nacht war der ganze Raum rot. Und das hat man von draußen sehr wohl gesehen. So, das heißt, dass das Licht, wenn es denn leuchtet, die Dunkelheit vertreibt. Wenn du die Frage hast, wer stärker ist, das Licht oder die Finsternis, da gibt's nicht viel drüber nachzudenken. Das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Amen. Das Licht ist immer stärker als die Finsternis. So, wir Christen, wir sind das Licht der Welt. Aber da geht's nicht darum, dass wir was leisten, sondern es geht darum, dass wir was sind. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Jesus redet dann auch noch davon, dass das Salz seine Kraft verlieren kann. Gucken wir uns nachher mal kurz an. Aber lasst mich mal mit dem Salz beginnen. Salz ist etwas, was für uns heute vielleicht nicht mehr besonders wichtig ist, außer dass wir es halt gern essen. Manche lieber. Ich bin jemand, der gern Salz isst. Manche, die haben Angst vor dem Natrium. Ich kann das verstehen. Ich habe jetzt eher keine Angst davor, aber gut, das muss auch jeder für sich so entscheiden. Aber Salz ist für uns heute eher so, ja, es schmeckt halt irgendwie gut. In früheren Zeiten war Salz unglaublich kostbar. Es gab Städte, die hatten Salz. Da gab es ein Salzmonopol, da gab es Salzsteuern und so. Und Salz war früher, man nannte es auch das weiße Gold, Salz war sehr, sehr wertvoll. Die römischen Soldaten, die haben zum Teil ihren Sold sogar in Salz ausbezahlt bekommen. Und deswegen, wenn Gott davon spricht, dass wir das Salz der Erde sind, dann spricht er da eigentlich was an, wo wir sagen dürfen, wir sind wertvoll. Wir sind unglaublich wertvoll. So, was macht Salz? Wofür ist Salz eigentlich da? Manche von uns kennen eine Funktion des Salzes, man nennt das Pökeln. Man bedeckt irgendein Lebensmittel mit Salz, entweder in fester Form oder in Form von Salzlake. Und dann kann man entweder Salzheringe zum Beispiel machen oder man kann Pökelfleisch machen. Und damit wird das Salz, damit wird das Lebensmittel haltbar gemacht. Weil das Salz verhindert, dass das Lebensmittel schlecht wird. So, das ist was die Leute damals sehr gut kannten. Im Gegensatz zu uns hatten die damals nämlich keine Kühlschränke. Wenn die was haltbar machen wollten, dann mussten die das auf eine andere Art und Weise machen. Man konnte räuchern, man konnte pökeln. Vermutlich gab es auch noch andere Sachen, die man anwenden konnte. Aber wenn Jesus davon spricht, dass wir das Salz der Welt sind, dann hat es auch was damit zu tun, dass wir diese Welt konservieren. Wir sind sozusagen ein Konservierungsmittel. Genau. So, wir Christen, wir konservieren unsere Welt. Im zweiten Brief des Paulus an die Thessalonicher, da redet Paulus davon, dass da was Schlechtes über diese Welt kommen wird, sage ich mal. Er redet vom Antichristen und so und er sagt, aber es gibt was dieses Böse noch aufhält, nämlich die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde dann weggenommen wird von dieser Welt, dann hat das Böse plötzlich Spielraum, sich zu entfalten. So, wir Christen, wir konservieren diese Welt. Wir können auch an Abraham denken. Abraham hat für Sodom gebetet. Er hat sich verwendet für diese beiden Städte, Sodom und Gomorra, als Gott sein Gericht angekündigt hat. Und obwohl Abraham ganz der orientalischen Tradition folgend mit Gott gehandelt hat, gescharrt hat, ihn runtergehandelt hat von 50 Gerechten, die er da erwartet hat, bis auf 10. Am Ende waren noch nicht mal 10 Gerechte da, aber Gott hat die Menschen, die gerecht waren, in diesen Städten trotzdem gerettet. Und es war auch darauf zurückzuführen, dass Abraham gebetet hat. Und interessanterweise kommt in dieser Geschichte nochmal Salz vor, nämlich als die Frau von Lot sich gegen das Gebot Gottes gewendet hat und sich umgedreht hat und zurückgeschaut hat, da heißt es, dass sie zur Salzsäule erstarrt ist. So, Salz war in diesem Fall auch Teil des Gerichts. Und das werden wir nachher gleich noch sehen, wie Salz eben nicht nur positive Eigenschaften haben kann, sondern auch zu Unfruchtbarkeit führen kann. Wir waren kürzlich essen und da hat jemand die Geschichte erzählt, die vermutlich ja jeder von euch vielleicht in der einen oder anderen Form schon mal erlebt hat, dass man das Essen nachwürzen will mit so einem Salzstreuer und dann ist der Deckel obendrauf nicht ganz gut festgeschraubt. Vielleicht kennt ihr das. Und dann geht der Deckel runter und dann hast du plötzlich, sagen wir mal, etwas mehr Salz in deinem Essen, als du eigentlich wolltest. Dann sagen manche Leute vielleicht, okay, jetzt ist halt mehr drin und essen es trotzdem. Aber typischerweise wird man dann, vielleicht versucht man das dann irgendwie zu korrigieren, das Salz irgendwie wieder rauszukriegen. Aber je nachdem, was es für ein Essen ist und wenn du das Salz nicht mehr rauskriegst, dann wird das Essen auch ganz, ganz schnell ungenießbar. Also zu viel Salz auf einem Haufen ist irgendwie auch schwierig. Und ein Teil dieser Erde, auf den sich unter anderem auch diese Geschichte oder an dem diese Geschichte, von der wir gerade gehört haben, von Sodom und Gomorra liegt, das ist das Tote Meer. Und wer von euch schon mal am Toten Meer war, der weiß, dass das Tote Meer eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft hat, nämlich es hat ganz, ganz viel Salz. Das, was ihr da am Rande seht, ist nicht etwas Sand, sondern es ist Salz. Und wenn ihr euch fragt, warum das Tote Meer Totes Meer heißt, nun, das hat einen ganz einfachen Grund, weil da drin einfach nichts lebt, weil der Salzgehalt zu hoch ist. Das Tote Meer ist eine gesättigte Salzlösung, mehr oder weniger. Und wie wir vorher schon gesehen haben, Salz konserviert, das heißt, tötet Keime ab, tötet Leben ab. Im Toten Meer lebt kein Fisch. Also, soweit ich weiß jedenfalls. So, wenn zu viel Salz auf einem Haufen ist, dann ist es schlecht. Wir kommen da nachher nochmal drauf zu sprechen. Das zweite ist, und das finden wir im Buch Hiob, Hiob Kapitel 6, Vers 6, da geht es um Eier. Da sagt Hiob, kann man auch fades essen ohne Salz? Findet man am Eiweiß irgendwelchen Geschmack? Nun, weiß ich, wie es euch geht, vielleicht esst ihr Eier gern ohne Salz, mag es ja auch geben, sowas. Vor allem im rohen Zustand, weiß ich nicht, wobei ich würde es vermutlich auch mit Salz im rohen Zustand nicht essen, aber es ist einfach fade. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, dann heißt es doch auch, dass wir Christen eigentlich diejenigen sind, die dieser Welt Geschmack geben. Und da können wir gern mal so einen kleinen Moment stehen bleiben und uns überlegen, wie wir uns bisher sehen. Sehr oft habe ich so den Eindruck, dass unser Blick auf diese Welt ist, so die Welt hat Spaß, die Welt ist bunt, die Welt läuft, alles super. Und die Christen, die stehen irgendwie daneben und sind Spielverderber, die sind schwarz, grau gekleidet. Die haben keinen Spaß, die dürfen nichts, die, ja, wie auch immer. Die können auch nichts. Die Welt ist immer voran. Und die Christen, die hängen irgendwie hinterher oder so. Die sind auch von vorgestern irgendwie. Ich weiß nicht, wie du das so empfindest. Aber wenn du in die Weltgeschichte reinschaust, dann siehst du eins, dass die Christen sehr, sehr oft diejenigen waren, die diese Welt ganz, ganz stark nach vorne gebracht haben. Viele der großen Wissenschaftler waren nicht nur Christen, sondern haben deswegen Wissenschaft betrieben, weil sie Christen waren, weil sie die Ordnung erkennen wollten, die Gott in diese Welt hineingelegt hat. Die größten Komponisten zum Teil waren Christen. Denk nur an Johann Sebastian Bach. Die Stücke geschrieben haben, um Gott zu ehren. Legendär diese Geschichte, wie Bach in seinen Sonaten und in den Kantaten, die er geschrieben hat, immer wieder diese Tonfolge SDG untergebracht hat. Die Nichtmusiker wissen jetzt vermutlich nicht, was es ist, aber ist auch egal. Aber er hat es nicht durch Zufall gemacht, sondern er wollte damit die Abkürzung quasi in seinen Stücken verstecken. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. So, wir sehen, dass die Christen oft diejenigen waren, die diese Welt vorangebracht haben, die sie bunter gemacht haben, die was Gutes gemacht haben. Und ich glaube, wir dürfen da wieder auch eine neues Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, wir sind nicht die Bremsen, wir sind nicht die Spaßbremsen. Ja, manchmal sind wir diejenigen, die diese Welt konservieren und die vielleicht auch mal sagen müssen, fällt gerade auf, von konservieren leitet sich auch das Wort konservativ ab, das ist heute ja schon fast ein Schimpfwort. Manchmal muss man konservativ sein, um Dinge zu bewahren, aber manchmal dürfen wir auch vorwärts gehen. Und warum sollen wir nicht erwarten, dass wir Christen auch unserer Gesellschaft einfach gute Dinge zu geben haben? Vielleicht einfach mal so ein bisschen drüber nachzudenken, in welcher Haltung wir durch diese Welt gehen. Jetzt bin ich ja vorher auf diese Sache mit dem Salzstreuer oder habe die kurz erwähnt, dass wenn zu viel Salz auf einem Haufen ist, dass es irgendwie dann auch nicht mehr so gut ist. Salz ist sowas, Salz geht hin. Also das Essen kommt nicht in den Salzstreuer. Ich denke, wir verstehen das. Also du nimmst nicht die Packung Salz und füllst dein Essen in das Salz, sondern das Salz geht ins Essen. Und das ist für uns auch wichtig zu verstehen. Und da ist so ein bisschen der Anknüpfungspunkt auch zu der Serie, die wir kürzlich hatten, Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Es ist nie unsere Aufgabe, in unserem Salzfass zu sitzen und zu warten, dass das Essen, entschuldigt, dass ich das jetzt so vergleiche, zu uns kommt. Sondern wenn wir das Salz sind, dann ist es unsere Aufgabe, rauszugehen und unsere Welt zu salzen. Es ist unsere Aufgabe, nicht im Salzfass zu bleiben, sondern rauszugehen, uns zu verteilen, diese Welt salzig zu machen. Das Essen kommt nicht zum Salz, sondern das Salz geht zum Essen. In der modernen Theologie spricht man oft von einer G-Struktur oder von einer Komm-Struktur. Und ich finde es wichtig, dass wir für uns so eine Vorstellung haben oder eine Einstellung haben, dass wir diejenigen sind, die hingehen. Erinnert ihr euch, was Jesus am Ende zu seinen Jüngern gesagt hat? Matthäus Kapitel 28. Geht hin in alle Welt. Und ich weiß, dass viele Christen vor diesem Vers große Angst haben. Ich muss jetzt nach Afrika. Meine Frau hat weniger Angst vor Afrika gehabt, als zu den Eskimos zu gehen oder sowas, wo es kalt ist. Also wovor auch immer du Angst hast. Wir haben Angst, dass Gott uns irgendwo hinschickt, bis an die Enden der Welt oder irgend sowas. Aber wisst ihr was? Unser Missionsfeld, das beginnt direkt vor unserer Haustür. Manchmal beginnt es nicht vor der Haustür, sondern in der Haustür. Wir haben so viele Möglichkeiten, was zu erzählen von dem, was Jesus uns gegeben hat. Wir haben so viele Möglichkeiten, unser Leben zu teilen mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir das auch tun, dass wir uns als Salz verstehen, dass wir uns verteilen, dass wir hingehen und dass wir nicht im Salzstreuer bleiben. So, wie hat Jesus die Menschen erreicht? Wenn wir uns mal überlegen, wie Jesus gelebt hat, dann gibt's schon so Gelegenheiten, wo Jesus vor den Massen gepredigt hat. So Bergpredigt zum Beispiel. Da waren Tausende von Leuten da und Jesus hat zu ihnen gepredigt. Oder verschiedene andere Gelegenheiten, wo einfach viele, viele Leute da waren. Aber was Jesus sehr, sehr viel öfters gemacht hat und wo wir eigentlich eher ein Muster sehen von dem, was Jesus getan hat, ist, dass Jesus hingegangen ist und die Menschen dort besucht hat, wo sie waren. Jesus hat den Zöllner besucht zu Hause. Jesus war bei der Prostituierten zu Gast. Jesus hat den Pharisäer zu Hause besucht. Jesus war bei den Leuten. Er hat sich oder hat die meiste Zeit seines Lebens eigentlich dafür verwendet, sich in 12 mehr oder weniger gut geeignete Leute zu investieren und sein Leben mit ihnen zu teilen. Das ist das, was Jesus eigentlich gemacht hat. Er war so gesehen auch Salz. Er hat sein Leben mit den Leuten geteilt. Und diejenigen, die später die Welt auf den Kopf gestellt haben, so wie es uns in der Apostelgeschichte dann berichtet wird, wo es heißt, die Leute, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr versetzen, die sind jetzt auch zu uns gekommen. Mit den Leuten hat Jesus die meiste Zeit verbracht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns immer mal wieder überlegen, wie erreichen wir Menschen? Wie kommen wir an Menschen ran? Wie können wir die gute Botschaft weitergeben? Wo ist für uns die Möglichkeit, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen und ihnen sagen, Jesus hat einen Plan für dich. Jesus möchte mit dir was erreichen. Und wo teilen wir unser Leben mit den Menschen, so wie Jesus es getan hat? Was macht Salz noch? Etwas, was mir aufgefallen ist oder was man mir mal gesagt hat, ist, dass Gaststätten nicht daran verdienen, dass sie Essen ausgeben, sondern dass Gaststätten hauptsächlich daran verdienen, dass sie Getränke verkaufen. Und ein kleiner Trick, den man machen kann, um mehr zu verdienen, ist, mehr Salz ins Essen zu tun. Weiß nicht, ob die das wirklich machen. Man könnte jetzt ja mal rumfragen. Wir haben ja Leute, die in der Gastronomie tätig sind. Wird vermutlich, wenn überhaupt, auch nicht überall gemacht, weil wenn das Essen zu salzig ist, dann ist es am Ende auch nicht wirklich förderlich fürs Geschäft. Aber der Gedanke ist durchaus nicht schlecht. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, dann möchte Jesus, dass wir durch das Salz die Menschen durstig machen. Durstig nach dem Wasser des Lebens. Und deswegen kann eine gute Taktik auch mal sein, nicht von vornherein alles zu erzählen, nicht zu sagen, du pass mal auf, du bist ein Sünder und du musst dich bekehren und dann bekommst du ewiges Leben und so und so und so und so, sondern die Leute durstig zu machen, hungrig zu machen, sie interessiert zu machen, mehr zu hören. Paulus schreibt an die Kolosser im Kolosser Kapitel 4, Vers 6. Ich lese erstmal nach der Luther-Übersetzung. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Eure Rede sei mit Salz gewürzt. So, wie sollen wir das machen? Die Leute durstig machen. Man könnte jetzt auch sagen, eure Rede sei allezeit gepfeffert. Machen auch manche. Aber es ist nicht das, was Paulus geschrieben hat. Ist vielleicht auch manchmal richtig. Aber damit wir vielleicht ein bisschen besser verstehen, was Paulus damit meint, habe ich eine modernere Übersetzung genommen, wo jetzt das Salz zwar nicht mehr vorkommt, aber wo uns vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung lenkt. Da heißt es in der Hoffnung für alle, redet mit jedem Menschen freundlich, aber scheut euch nicht, die Wahrheit zu sagen. Dann werdet ihr schon für jeden die richtigen Worte finden. Am Ende des Tages dürfen wir gerne auch beten. Wir dürfen Gott bitten, uns den Mund zu füllen. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat und die wir gerne ausführen. Ich möchte zu einem letzten Punkt kommen, wo Salz wichtig ist. Und das sind unsere Nerven. Manche wissen das vielleicht, dass zur Übertragung von Nervenimpulsen, dass dazu auch Ionen notwendig sind, die im Salz vorhanden sind. Und wenn Jesus davon redet, dass wir das Salz der Welt sind, dann hat es auch was in meinen Augen damit zu tun, dass wir dafür verantwortlich sind, dass die Botschaft Gottes zu den Menschen kommt. Wir sind die Leute, die hoffentlich Kanäle sind, Nerven, wenn du so willst, sind, durch die Gottes Botschaft, Gottes Impulse in diese Welt kommen können. Wir haben uns zur Gewohnheit gemacht, immer mal wieder nach oder in Gebetsversammlungen auch, wenn wir zusammen sind und beten, auch mal nachzufragen, hat jemand von euch einen Impuls? Hat irgendjemand was von Gott empfangen, was wir weitergeben sollen? Und ich finde es total wichtig, dass wir da sensibel sind und dass wir damit rechnen und dass wir auch bereit sind, da was weiterzugeben. Nicht bloß hier in der Gemeinde, sondern grundsätzlich, egal wo du bist, rechne damit, dass Gott zu dir redet. Rechne damit, dass Gott dich gebraucht, um Impulse weiterzuleiten. Sei bereit, so ein Stück Nerv zu sein und Dinge weiterzugeben, die Gott dir anvertraut. So, wir sind Salz. Jetzt komme ich zu diesem letzten Punkt, wo ich gar nicht viel dazu sagen möchte, wo Jesus sagt, wenn das Salz dumm wird, also Luther übersetzt es so. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, Salz ist immer dumm. Aber ich denke, wir wissen, was damit gemeint ist. Wenn das Salz nicht mehr salzt, moderne Übersetzungen übersetzen das dann so. Wenn das Salz nicht mehr salzt. Und ich habe auch die Kommentare dazu gelesen und dass in dem Salz früher eben auch ganz viele Sachen drin waren, die nicht Salz waren. Und wenn das Salz durch die Feuchtigkeit sich dann rausgelöst hatte, dann ist halt der Rest irgendwie noch übrig geblieben, der dann nicht mehr wirklich salzig war. Das ist alles gut und recht. Jetzt habt ihr heute leider einen Chemiker vor euch, der damit Schwierigkeiten hat, dass Salz nicht mehr salzt und nicht mehr salzig ist. Und lasst mich mal vielleicht so rum versuchen, wie groß ist die Chance, dass das Salz seine Salzkraft verliert? Chemisch gesehen kann ich euch die Antwort ziemlich klar, mathematisch exakt sagen, die Chance ist null. Die Chance, dass wir als Christen unsere Salzkraft verlieren, ist null. Warum Jesus das sagt, das möchte ich euch beim Licht erklären. Und deswegen gehen wir jetzt zum Licht und dann werdet ihr hoffentlich verstehen, warum diese Aussage, die Jesus da macht, trotzdem für uns wichtig ist. So, gehen wir zum zweiten Punkt, Licht. Wer jetzt schon auf die Uhr schaut, der zweite Punkt wird kürzer, also braucht keine Angst zu haben. So, wir sind das Licht der Welt. Ich habe vorher schon gesagt, wir müssen uns nicht anstrengen zu leuchten, aber wir sollten uns leuchten lassen. So, wenn ich möchte ein bisschen, dass wir verstehen, um was es da geht. Wenn wir sagen, das Licht von irgendwas. So, ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, das ist von einem Auto. Und wenn ich sage, das Licht vom Auto, dann sind es typischerweise diese in dem Fall runden, manchmal sind sie auch viereckig oder dreieckig oder keine Ahnung, was man heute da für Formen draus zaubert. Dann sind es diese Dinger, die vorne im Auto eingebaut sind, die dazu da sind, erstens, dass man uns besser sieht und zweitens, dass wir bei Nacht was sehen können, weil das Licht, was da eingebaut ist, eben die Umgebung erleuchtet. Das ist das Licht des Autos. Wenn Jesus zu uns sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann heißt es, in meinen Augen, wir haben eine Aufgabe. So wie das Licht eine Aufgabe hat, die Umgebung zu erleuchten, dafür zu sorgen, dass das Auto gesehen wird und auch selber oder der Fahrer, der drin sitzt, was sieht. So haben wir eine Aufgabe zu leuchten. Aber eigentlich ist alles da. Das Einzige, was ich machen muss, ist dieses Licht einzuschalten. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Lampe, das Licht des Hauses. Und wahrscheinlich habt ihr bessere Lichtquellen zu Hause. Aber früher, wenn Jesus von Licht redet, früher hat man sowas gehabt. Das ist eine Öllampe. Die ist nicht so hell wie die, keine Ahnung, 60 Watt LED-Birne, die du da irgendwo bei dir hängen hast oder so. Aber dieses Licht, so wie ich es vorher versucht habe, mit diesem roten Licht zu erklären, dieses Licht sieht man, vor allem wenn es ganz, ganz dunkel ist. Dieses Licht macht hell. Vielleicht nicht so hell, wie wir es jetzt hier haben. Unsere Techniker würden vermutlich jetzt auch Schwierigkeiten haben, wenn wir hier nur Öllampen aufstellen für den Videostream. Da wird man wahrscheinlich nicht so sehr viel sehen. Aber es ist Licht. Die Frage ist, ob dieses Licht leuchtet oder nicht. Und dazu habe ich euch nochmal ein Bild mitgebracht von zwei Kerzen. Ich glaube, insgesamt sind sogar vier Kerzen drauf, aber mir geht es hauptsächlich um diese mittlere Kerze hier und um diese Kerze. Nicht maßstabsgerecht. Der Unterschied zwischen diesen beiden Kerzen, jetzt diejenigen, die jetzt eher auf Design und Optik Wert legen, die werden sagen, naja, die eine ist popelig und die andere ist hübsch. Aber der eigentliche Unterschied ist, die eine Kerze tut, wozu sie da ist, und die andere Kerze tut es nicht. Ich habe meiner Mutter früher gerne Kerzen geschenkt. Und wisst ihr, was mich immer ein bisschen geärgert hat? Die hat die nie angezündet. Lag vielleicht daran, dass die zu schön waren. Aber das ist eigentlich das, wofür eine Kerze gemacht ist, nämlich, dass sie brennt. So, ihr seid das Licht der Welt. Wenn das Licht aber nicht brennt, dann übt es seine Funktion nicht aus. Und das heißt, für uns, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann ist unsere Verantwortung schlicht und ergreifend dafür zu sorgen, dass wir brennen. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 2, Vers 15, als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Licht, euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Jesus sagt, ihr sollt sein wie so ein Licht, was man oben auf den Leuchter stellt. Und deswegen lasst die Menschen sehen, wie gut ihr seid. Jetzt kommt schon ein bisschen Druck auf, oder? Lasst die Menschen sehen, wie gut ihr seid. Lasst die Menschen sehen, was ihr Gutes tut, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und jetzt gut aufpassen. Damit sie eure guten Taten sehen und euch toll finden. Wär doch eigentlich das, was man erwarten würde. So, also irgendwie muss mit unseren guten Taten oder mit unserem ganzen Lebensstil ja irgendwas so gepolt sein, dass die Leute irgendwie draufkommen. Derjenige, den ich hier loben muss, das ist eigentlich nicht die Person, die das Gute getan hat, sondern ist die Person, die dahinter steht. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir Gutes tun und die Menschen merken, das hat was mit Gott zu tun, das hat was damit zu tun, dass Gott diese Welt liebt, dann haben wir unseren Job eigentlich richtig gemacht. Und noch einmal, Paulus schreibt hier, in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen. Und ich weiß nicht, wie ihr unsere Welt so empfindet. Also ich bin jetzt nicht der nur noch das Negative in der Welt sieht und der sagt, oh, alles schrecklich und furchtbar. Aber was ich sehe, ist schon, dass ich den Eindruck habe, dass es in unserer Welt dunkler wird. Dass viele der guten Angewohnheiten, die man sich so antrainiert hat oder die man früher anerzogen hat, dass die eigentlich mehr und mehr verloren gehen. Und das ist unsere Chance. Je dunkler es in dieser Welt wird, desto heller leuchtest du, auch wenn du eine trübe Funzel bist. So. Das Einzige, was du tun musst, ist zu schauen, dass du leuchtest. Aber wenn du nicht leuchtest, dann kann man dich nicht sehen. Wenn du genauso dunkel bist wie alle anderen, dann wird man keinen Unterschied merken. Aber man kann einen Unterschied merken. Und je mehr es mit unserer Welt bergab geht, und Jesus sagt, dass es am Ende der Zeiten nicht besser wird. Also man muss jetzt kein Endzeit-Fanatiker sein und ich weiß auch nicht, wann das genau passieren wird, obwohl es so gewisse Anzeichen gibt, die einen da schon nachdenklich machen. Aber je dunkler es in dieser Welt wird, und es wird immer dunkler werden, desto einfacher wird es für uns zu leuchten, weil wir uns anders verhalten können. Und ich mache euch Mut, das zu tun. Epheser Kapitel 5, Vers 8. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Und das ist diese Spannung, in der wir immer wieder leben. So dieses, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, schon jetzt und noch nicht. So, wir sind schon jetzt vom Licht erfüllt. Aber wir leben noch nicht ganz so, wie es dazu passt. Wir sind schon jetzt heilig. Aber wir sind noch nicht ganz so heilig, wie wir eigentlich sein sollten. So, diese Spannung, die ist immer wieder da. Wir sind schon jetzt erlöst und trotzdem müssen wir an manchen Dingen noch arbeiten. Wir sind Licht. Wir sind Salz. Aber das, was die Aufgabe, die uns Gott jetzt stellt, ist, wir sollen leuchten. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Wir sollen eben nicht so sein wie die Dunkelheit. Wir sollen wandeln. Wir sollen, wie sagt man da, gehen. Ja, wir sollen uns so verhalten, wie es diesem Licht entspricht. So, wir sind so, also wir sind vom Licht erfüllt, jetzt sollen wir das Licht einfach rauslassen. Letzte Bibelstelle für heute, 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die wir haben. Die beste Botschaft der Welt im Übrigen. Egal was es ist, was wir den Menschen sagen könnten. Hier geht es um die Ewigkeit. Hier geht es darum, dass wir Perspektive haben über den Tod hinaus. Das, was Siggi uns vorher so angedeutet hat mit ihrer Mama. Zu wissen, auch wenn unser irdisches Leben hier zu Ende geht, dass wir ewiges Leben haben. Und darüber hinaus schon hier in dieser Welt ein Leben mit Gott führen dürfen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, diese Botschaft weiterzusagen, diese Botschafter zu sein, auszuüben. Vielleicht habt ihr mitbekommen, Deutschland schickt jetzt einen neuen Botschafter nach, ich glaube in die Ukraine, ist kürzlich gemeldet worden. Der hat eine einzige Aufgabe, nämlich er soll Deutschland vertreten. Er soll das weitergeben, was ihm die deutsche Bundesregierung aufträgt. Und das ist seine Aufgabe. Er soll Deutschland gut darstellen im Ausland. Er soll den Menschen zeigen, wie toll Deutschland ist. Wir sind Botschafter Gottes. Unsere Aufgabe ist, Gott gut darzustellen. Und zwar nicht zu übertreiben, aber einfach das Gute, was wir von Gott wissen und das Gute, was in ihm wirklich ist, rauszulassen. Und die Botschaften weiterzugeben, die er uns aufträgt. Und das ist das, was wir als Botschafter tun dürfen. Wir müssen den Leuten keinen kaputten Staubsauger andrehen. Wir haben eine wirklich gute Botschaft. Amen. Und deswegen lasst euer Licht leuchten.